Worauf du hinaus willst, ist, dass die wenigen, die noch Arbeit haben, einen Generalstreik machen sollten. Und dann schon sagen,
wenn du mich so praktisch fragst. Ja. Nein, aber das Argument ist erstmal ganz schlicht. Denen muss schon mal klar sein, sie produzieren die Macht des Eigentums. Niemand sonst. Der Anzug des Immobilienbesitzers macht ihn nicht reich. Das kommt übrigens auch aus dem raus, was ich mal so zwischendrin mal schnell als ökonomische Eigenschaft dieses Gewerbes gesagt habe. Die bereichern sich an der Bereicherung, die durch Lohnarbeit und durch Geschäft mit Lohnarbeit in den anderen Abteilungen des Kapitalismus bei den anderen Kapitalisten anfällt. Die muss laufen, sonst hat auch der Grundbesitzer, naja, bloß einen Rechtstitel. Dein Freiburger Modell ist bringt einfach zusätzlichen Stoff in die Debatte, deswegen greife ich es auf. Das gibt es mittlerweile. Was nehmen sich solche Leute vor, die sagen, im normalen Immobilienmarkt mit seinen spekulativen Grundstückspreisen und den davon abgeleiteten Mieten kommen wir doch unter die Räder. Gibt es da nicht eine Alternative? Die Alternative heißt, können wir nicht alternativ Eigentümer an Grund und Häusern werden und die unter uns gemeinnützig bewirtschaften? Und der Einfall hat eine Falle, ehe er überhaupt losgeht. Die kommen daher, dass sie sagen, mit unseren Einkommen, mit der Art unserer Einkommen, sind wir dem Immobilienmarkt eigentlich nicht gewachsen. Aber diese Einkommen sollen jetzt bei Ihnen durch Kollektivierung, durch so genossenschaftliches Zusammenlegen, allen Ernstes erreichen, dass sie als alternative Grund- und Hauskapitalisten antreten können. Was die da machen ist, sich in ihren Kollektiven auf das Bezahlen können, das Bedienen können, von einem Eigentum zu verpflichten, das sie sich eigentlich nicht leisten können. Ja, das ist eine Alternative zu dem Irrsinn, ich kaufe mir ein Eigenheim.
Können aber ganz viele von partizipieren und es werden auch nicht nur in vielen verschiedenen Städten und auch Wagenburg und davon beteiligt.
Ja, das ist nochmal was anderes. Die Wagenburg, die ist kurz vom Slum, aber diese Ringe, die da bilden, die sind was anderes. Die sind das, was ich sage. Es ist der Versuch, mit einer Einkommensquelle, die für ein echtes kapitalistisches Eigentum nicht reicht, ein Eigentum zu erwerben und zu bewirtschaften, das einem die Erpressung durch anderes Immobilieneigentum ein bisschen vom Hals schaffen soll. Und das hat die Konsequenz, dass die Leute sich untereinander auf eine Disziplin des Geldverdienens, Geldeinteilens und zuverlässigen Wohnens und Mietens verpflichten. Was unweigerlicherweise in solchen Kollektiven immer zum nächsten Krach führt, wenn zum Beispiel jemand sagt, aber besser Geld verdienen als in Freiburg, könnte ich in Frankfurt. Dann ist der Krach in der Bude. Ja, ich will ja nicht sagen, dass mit wilder, entschlossener Entbehrungswut man nicht zu was kommen kann. Aber es ist das. Es ist eine Variante von dem untauglichen als Bezieher eines lohnabhängigen und deswegen zu kleinen Einkommens in der Gestalt des Konsumenten von Wohnung den Wohnungsmarkt verohligen.
Da ist aber auch Boden weggekauft worden, in bester Lage, wo wir hätte spekuliert werden können. Das ist weg jetzt vom Markt. Wir sehen, das ist schon ein bisschen, weniger als ein bisschen Fitzelchen, aber damit kann schon nicht mehr spekuliert werden.
So kann man mit dem verbliebenen Boden umso teurer spekulieren. Das sind die Gesetze des Monopolpreises im Grundstückmarkt.
Schaffen Sie eine Organisation, ob Sie es wollen oder nicht, die Ihnen gegenüber die Disziplin des Bezahlens aufrechterhält. So, und mit dem kleinen Zusatz noch, wenn ich bei dem nicht bezahle, bei diesem Syndikalisten, ob ich jetzt nur Miteigentümer bin oder Mieter, da gibt es ja einen schönen Varianten, dann bin ich nicht nur einfach ein säumiger Mieter, der den Gerichtsvollzieher auf die Hacken fällt. Sondern ich bin auch noch eine soziale Sau, die eventuell dieses Projekt kaputt macht. Und da hat man dann schöne Debatten an.
Also ich habe den Ernst von sowas noch nicht mitgekriegt.
Ja, aber das muss notwendigerweise drin sein, weil man ja in diesem scheiß Eigentum als nicht fähiger bestehen will. Und wenn lauter Leute, die nicht fähig sind, zusammenlegen, dann kommt doch die Fähigkeit raus. Dann ist es halt produzierte Unfähigkeit.
Also diese moralischen Entgleisungen, die gibt es dann, die haben auch einen Grund. Aber der Grund ist eigentlich das Interessantere. Der Grund ist, dass diese Leute die Eigentumslosigkeit, unter der sie leiden, durch kollektive Disziplin beim Geldverdienen und beim Geldeinteilen bewältigen wollen.
Die machen sich übrigens Genossenschaftsmitglieder. Da muss ja mal Folgendes festhalten. Deren Zweck ist, selbstbestimmt genossenschaftlich nichts anderes hinzukriegen als nur Wohnen.
Ja.
Also die Voraussetzung fürs Leben, die machen sie sich zum Zweck erstens und zweitens organisieren sie dann ihr ganzes Leben als Anhängsel dieses Projektes. Soweit ich das kenne, ich kenne ähnliche Abteilungen, ich weiß nicht, das genau das Freiburger Modell. Da heißt es, sich zum Anhängsel dieses Projekts zu machen. Alle werden verpflichtet, Kredite aufzunehmen. Zweitens, alle brauchen ein Einkommen, ein festes Einkommen. Drittens, alle müssen bei den Umbauarbeiten mitarbeiten. Das heißt dann, das Leben für das Projekt zu organisieren. Und umgekehrt ein Wohnen zu organisieren, was die Voraussetzung für vernünftiges Leben ist. Da dreht sich alles um.
Also ich weiß jetzt, ich wollte da nicht gleich die Antwort. Ich bin in so einem Projekt. Und die haben das untereinander auch so geregelt, dass es solidarisch ist. Und da kann man auch
andere Regelungen
machen.
Ja, aber
man kommt nicht aus dem Kapitalismus raus, das ist mir klar. Aber es steht auch die kleinen. Die kleinen Schritte, manche nennen es einfach Nischen, meinetwegen sind es Nischen. Also, was geht, das soll man machen. Auf was soll man immer warten?
Ja, das geht gar nicht um das große Maß gleich, ob man damit aus dem Kapitalismus rauskommt oder nicht. So groß ist die Messlatte gar nicht, sondern es ist erstmal die Kritik, was mutet man sich damit zu? Man reproduziert als Verpflichtungsverhältnis untereinander die Not, in die einen das Eigentum und das Geldverdienen stürzt. So, das ist es. Nach einer Seite mag ich gar nicht polemisieren. Wenn die Leute. Dann ist es halt eine Notgemeinschaft. Gegen das gemeinsame Bewältigen von Not will ich gar nicht polemisieren. Aber zu sagen, damit würde man die Not wenden und nicht bloß bewältigen. Das ist eine Unwahrheit.
Ich habe noch mal einen Gedanken zu. Du sagtest, mit dem Grund und Boden, was Sie kaufen, kann nicht mehr spekuliert werden. Daraus höre ich, das sei also eine gute Aktion. Ich glaube, es gab hier schon so einen kurzen Hinweis, den wollte ich noch mal deutlich aussprechen. In dem Maße, wo etwas auf dem freien Markt verringert wird, erhöht sich in aller Regel der Preis. Das heißt also, wenn du sagst, dann können Sie damit ja nicht mehr spekulieren, das stimmt unter Umständen. Dummerweise erhöhen Sie auf der anderen Seite die Preistreiberei. Das ist eine Zwickmühle.
Und zwar, weil sie um die billige Eingangsvoraussetzung nicht rumkommen. Ja? Das ist so elementar. Die müssen am Grundstücksmarkt als Käufer oder Pächter antreten. Das ist der Weg, wie sie der Spekulation mit dem Grund und Boden ein Stück Boden entziehen, indem sie erstmal die Spekulation mit Grund und Boden bedienen, auszahlen und dann eben, wie gesagt, kollektiv den Widerspruch auf den Schultern haben, den ein Eigenheimbesitzer sonst nicht kollektiv, sondern kleinfamiliär an der Backe hat. Ein Eigentum zu bewirtschaften, das man sich nicht leisten kann.
Genossenschaftsgewese ist ja nichts Neues, was du da erzählst. Das gibt es, zeitlich die Wohnungsfrage im Kapitalismus. Die ist damit immer noch nie gelöst worden. Also das musst du dir mal so vorstellen. Das ist ja nicht irgendwie jetzt gerade neu erfunden worden, was wir da machen, was du da ansprichst, das Beispiel. Es ist, seitdem es diese Frage gibt, haben sich Leute Gedanken gemacht, wie gehe ich mit diesem Widerspruch um, ich kann es mir nicht leisten, aber ich muss es mir leisten. Und es ist immer noch dieselbe Frage, die wir heute hier gewählt haben. Die ist nicht vorbei.
Du wirst dann noch gerne weiterdenken. Was geht noch?
Ich kann ja noch was aufgreifen, was gemacht wird. Es gibt jetzt in den großen Städten, in Frankfurt, in Berlin, in Hamburg, solche Bewegungen, die treten so kämpferisch an und sagen, wem gehört denn eigentlich die Stadt? Die Frankfurter Parole. In Hamburg heißt die Parole, wir haben ein Recht auf Stadt. Und in Berlin heißt dieselbe Parole, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, wir bleiben alle. Was
doch,
ist es
da,
denn?
Dass wir alles bedienen. Ich als Mieterin oder als Hauseigentümerin bediene doch egal, was ich mache, den ganzen Laden.
Ja, aber wenn alle bleiben, bedienen sie doch auch.
Ja.
Das ist so komisch, was da wie eine Opposition aufgemacht wird. Es ist ja klar, wogegen die sich richten. Und da mag ich auch gar nicht großartig böse was hinterherwerfen. Die richten sich dagegen, dass sie alle diese Parolen haben Folgendes vor sich und das finden sie zum Kotzen. Das Geschäft der Immobilienbranche, gefördert von den Standortentscheidungen der Städte, in Berlin mit dem Sonderantrieb Hauptstadt, das führt glattweg dazu, dass ihre Wohnviertel umgewälzt werden nach eben dieser Geschäftskalkulation von Immobilien. Menschen, da muss man mehr zahlungsfähigere Leute hinkriegen und muss sich befreien von diesen Billigmietern, die an unseren Grundstückspreisen wie Bleigewichte hängen und sie nach unten ziehen. So. Das haben sie vor Augen. Kann man nicht bestreiten. Wie sie antworten, hört sich so rebellisch an. Wir bleiben alle. Wir haben doch ein Recht auf unsere Stadt. Das hört sich so rebellisch an, weil, naja, das ist ja irgendwie so, wir setzen das, was wir für unser Recht halten, gegen das Recht dieser Eigentümer. Und es ist so konservativ. Es ist doch eigentlich bloß die Parole, könnt's nicht so bleiben wie neulich. Und es ist so, wie man vergisst, was denn der Zustand ist, den man jetzt plötzlich verteidigenswert findet. Man verteidigt nämlich den Zustand von gestern, indem man jeden Monat seine Miete bezahlt hat, und das ist einem immer schon schwer gefallen, indem man jeden Monat gedacht hat, in was für einer Bude zahle ich eigentlich so viel Geld. Und jetzt, wo es umgewälzt wird, wird das Zeugs mit einem Mal hochgejubelt wie, das sind doch unsere vier Wände. Das ist doch die Stadt, in der wir frei und glücklich gelebt haben, dass es einer Sau graust. In Hamburg kommen Sie auf die Idee, die Esso-Hochhäuser zum Gegenstand eines solchen Kampfes zu machen. Das sind Bruchbuden. Die sind baupolizeilich kurz vor dem Verbot. Aber unter dem Gesichtspunkt, wir fliegen raus, jubeln diese Kämpfer mit einem Mal diese gestrige Ausbeutungslage durchs Immobiliengewerbe zu einer Beheimatung ihres städtischen Freiheitsdrangs hoch und sagen, verteidigenswert. Das halte ich für eine falsche Antwort. Ist eine Antwort, die wieder von dem Missgriff angetrieben ist. Als ausgenutzter Mieter müsste man sich doch aufstellen und was versuchen zu mobilisieren. Halte ich für keine brauchbare, sachgerechte Vorgehensweise.
Und was wäre die richtige Vorgehensweise?
Habe ich angedeutet.
Ja, aber jetzt kriegt man doch keine Mehrheiten.
Ja, weißt du, das ist immer so ein schlechtes Argument, wenn man Mehrheiten fürs Kriterium für das richtige Vorgehen nimmt, dann muss man ja der Merkel in den Arsch kriegen. Das kriegst du bei mir nicht durch.
Also in Mehrheiten hat Joschka Fischer, der war auch Bahnkämpfer gegen das Grundeigentum, hat er ja dann irgendwann da hingekriegt. Was ist mal rausgekommen? Ja, weiß ich, vielleicht wisst ihr das nicht. Er hat mal einen Häuserkampf in Frankfurt.
Ja, jetzt gibt es grüne Immobilienpolitiker. Übrigens wirklich, ganz schlimme Finger in Frankfurt. Die Stadtteilbürgermeister, die Grünen in Frankfurt, gehören zu den Experten des sozialverträglichen Räumens von besetzten Häusern.
Warum sitzt du hier so tatenlos?
Tun wir, glaube ich, nicht. Da irrst du dich. Wenn man in dieser Frage klärt, welche Kritiken am Immobilienmarkt und an der Marktwirtschaft in die Irre führen, was die richtige Kritik am Wohnungsmarkt und am Kapitalismus ist, dann ist es nicht tatenlos, sondern dann legt man sich geistig zurecht, worum es einem praktisch zu gehen hat. Das ist beim geistigen Zurechtlegen übrigens meistens so, außer man bewegt sich gerade im Feld der Kultur.
Man sammelt zugleich die Argumente, dafür war das letzte von Jonas so wichtig, um diejenigen, die sich mit dem Protest gegen das Grundeigentum und gegen den Staat falsch aufstellen, davon abzubringen. Und wenn einem das ein bisschen gelingt, dann hat man schon ein paar mehr. Aber dafür muss man wissen, was die Fehler von denen sind, wie man das kritisiert, und man muss die Kritik dann an denen auch durchführen. Und dies ist ja ein Ort, in dem dies vorbereitet wird. Und wenn du oder wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist, ich würde erst mal sagen, die Entscheidung hierher zu kommen, das war schon der erste Weg. Und der zweite ist, die Argumente, die jetzt hier genommen worden sind, durchzudenken und überall darauf anzuwenden, wo der falsche Häuserkampf geführt wird. So, das ist der nächste und das ist der erste notwendige praktische Schritt. Und dann können wir weitersehen.
Da muss man sich übrigens wirklich im Klaren sein. Zuerst mal muss man sich mit denen auseinandersetzen, die es für richtig halten, immer diese Forderungen an den Staat zu stellen.
Auf die hast du aber keine Lust.
Ja, aber das sind schon die, die nicht nur die Mehrheit sind, sondern das sind auch die, die mit ihrer unverwüstlichen Schaffenskraft dieser Wirtschaft immer zu ihren Mitteln besorgen.
Darum
und wenn man die, so wie sie jetzt drauf sind, nicht mag, muss man halt sich bemühen, sie ein bisschen zu verändern. Es gibt auch theoretisch was zu klären in dieser Frage, in so mehr theoretischen Fragen. Habe ich auch mal kurz angetippt. Es gibt durchaus eine theoretische Debatte. Was ist da eigentlich am Wohnungsmarkt los? Und da kommen Sätze vor, die sind diskussionsbedürftig, weil sie auf den ersten Blick richtig sind, aber manchmal gar nicht richtig gemeint sind. Es ist dieses, den Wohnungsmarkt, den treiben doch die Spekulanten in Verhältnisse, wo der normale Mensch endgültig auf dem Schlauch steht. Der Satz ist, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, für sich richtig, weil es was anderes als spekulative Geschäftstätigkeit, wenn wir mal von gewissen Ruppigkeiten des Entmietens absehen, sowieso nicht die Geschäftstätigkeiten im Immobilienbereich sind. Die sind das. So gesehen ist der Satz richtig. Er hat aber bei etlichen, und das müsste man prüfen und dann mit denen auch mal diskutieren, die ihn vortragen in den mehr theoretischen Debatten über die Wohnungsfrage, oft einen falschen Schlag mindestens. Und der falsche Schlag besteht darin, dass die so ein Jetzt heimlich mitdenken. Jetzt bringen die Spekulanten den Wohnungsmarkt aus der Spur. Die halten sich also mindestens dem Ideal nach eine Vorstellung, der Wohnungsmarkt für sich, der könnte schon irgendwie die Versorgung der Leute mit Wohnungen erledigen. Und da vergessen sie all das, was dann Versorgung ist. Darüber habe ich heute Abend drüber reden wollen. Was dann Versorgung ist, wenn es der Wohnungsmarkt tut. Ich habe mich ja gar nicht auf die Fälle hauptsächlich konzentriert, wo es nicht klappt, sondern mehr auf die Fälle, wo er geht. So. Das ist das eine, was ich dem vorsagen möchte. Das andere ist, es stimmt einfach nicht, dass diese Spekulation jetzt etwas aus dem Gleis bringt, was vorher auf einem anderen Gleis gewesen wäre. Also das ist in solchen Kreisen zu klären eine Frage, an der durchaus was hängt. An der hängt nämlich zum Beispiel die Entscheidung, ob man sagt, die verkrachten griechischen Reeder mit ihren Fluchteuros aus Athen und Piräus, die machen den Wohnungsmarkt kaputt, weil sie jetzt in Berliner Betongold flüchten, oder ob man sagt, die Spekulanten betreiben den Wohnungsmarkt, dazwischen liegen Welten. Das Unterscheidungsbedürfnis zwischen anerkannten Immobiliengeschäftsleuten und denen sowas wie der Missgriff, die Störung eines harmonischen Wohnungsmarktes angekreidet werden soll, das gibt es und es taugt nichts.
Im
gemacht hat. Das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden.
Ja.
Es ist in der Tat aber immer die Frage, an jeder Veranstaltung kommt die Frage, ja, was soll man denn nun tun? Es ist die erste Antwort auf die Frage, was man tun soll. Denn um diese Frage zu beantworten, muss man sich erstmal in der Sache, gegen die man was hat, auskennen. Man muss wissen, was die Gründe dafür sind, dass ständig die Leute, man hält meistens eingeschlossen, beschädigt werden. Und das liegt nicht einfach auf der Hand, das weiß man deswegen, weil in der Welt so viele falsche Erklärungen, die zum Teil heute angesprochen worden sind, kursieren. Also ist der erste praktische Schritt, das meine ich ganz bitter ernst, sich tatsächlich um die theoretische Klärung der Sachen, die einen stören, zu kümmern. Von daher ist der Hinweis von ihm, wir haben hier Angebote, wo das gemacht werden kann. Nicht einfach das Angebot für einen theoretischen Zirkel, sondern dieser theoretische Zirkel ist der notwendige erste Schritt für jede praktische Intervention, auch gegen solche Häuserkämpfer mit Flugblättern oder mit den Waffen und sonst was. Also wer jetzt unzufrieden ist mit der Antwort auf was tun, soll gegen diese praktischen Konsequenzen jetzt mal was sagen und nicht einfach sagen, reicht mir nicht. Das ist begründet, dass das der erste Schritt ist.
So, jetzt kannst du die Sache mit der Spende auch noch.